Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers.
Ich bin Rita Molzberger.
Und wir haben uns ein Thema rausgesucht, das auch ein bisschen an Anfang des Jahres anknüpft, an die Debatte um die Umweltsau, um Omagate, wie es auch gerne genannt wird. Wir wollten uns ein bisschen mit dem Thema Generationen beschäftigen und der Frage, haben wir einen Generationenkonflikt? Und dann hat Rita gesagt, auch super, da mache ich eh gerade was zu.
Ja, stimmte so nicht, habe ich mal wieder gedacht, ich würde was dazu machen. Aber meine Pläne sind ja nur dazu da, um sofort wieder über den Haufen geworfen zu werden. Und da ich den Ausgang genommen habe beim Gedanken der Generation und dann auf Abwege geraten bin, dachte ich, das können wir ja vielleicht gemeinsam tun, auf Abwege geraten.
Oder es wieder einfangen, je nachdem, wo wir
oder
enden,
so.
Nicht wahr?
Genau. Ja. Also ja, wir hatten ja darüber gesprochen, dass diese Spaltungsthese uns beide beschäftigt, mhm. Ob das denn so sei, dass unsere Gesellschaft, die ja eins ist,
ja,
gespalten ist in eine ältere und eine jüngere Generation. Und ja, es ist, glaube ich, leicht zu sagen, dass uns beiden die These nicht komplex genug war.
Unterkomplex.
Ja, und dass wir versucht haben, so Erklärungen nachzuschieben, woran es denn eigentlich hakt, ob was dran ist an der These mit der Spaltung, wenn ja, wo die Grabenkämpfe verlaufen und so weiter. So. Und ich habe dann wie immer erstmal auch nach dem Wort nochmal geguckt und festgestellt, dass es erst im 17. Jahrhundert ins Deutsche entlehnt wurde.
Ach.
Das wusste ich nicht vorher. Also, das hat halt einen lateinischen Wortstamm, ne? Generatio, Zeugung. Also es geht schon irgendwie um eine Zeugungsgemeinschaft insofern, als das Menschen beschreibt.
Das macht
ja,
komische
fies,
Bilder,
ne?
Im Kopf. Eine Zeugung.
Ich habe es auch gerade gemerkt, als ich es sagte,
ja,
fiel es mir auf. So. Aber warum soll das nicht auch ein Konzept sein, das eine Generation prägt?
Ja, warum nicht?
Es ist eher sowas wie die Gesamtheit der etwa gleichzeitig Geborenen. So. Und da stand in meinem schönen philosophischen Wörterbuch, dass die den gleichen Zeitumständen ausgesetzt wären.
Mhm.
Und da hatte ich erste Fragen, dann bin ich also schon nach dem Lexikon-Eintrag auf Abwege geraten, weil ich dachte…
Lexikon in die Ecke gepfeffert.
Ja, genau. Also ich brauche das immer wieder, aber das befeuert eigentlich nur das eigene Denken, wenn man dann so am Begriff ist. Denn was soll das heißen, dass da eine Gemeinschaft von Leuten den gleichen Zeitumständen ausgesetzt ist?
Mhm.
Man kann sagen, ja, sind sie schon, aber vielleicht, dazu komme ich später, künstlicherweise, so, weil das von außen gesteuert wird.
Mhm.
Zum Beispiel, dass sie alle lernen, den Kapitalismus als selbstverständliches System zu sehen. Das ist aber jetzt nicht naturgemacht, sondern künstlich.
Mhm.
Dann könnte man sagen, ja, das sind halt schon die gleichen Zeitumstände. Man könnte aber auch sagen, na, gleiche Zeitumstände gelten gerade nicht für alle, die in etwa im selben Zeitraum geboren sind, weil die, ja, das haben wir von der Soziologie gelernt, qua Klasse, Geschlecht, Zugehörigkeit, soziale Schicht und so weiter, extrem unterschiedliche Erlebnisse machen.
Ja, das wäre jetzt auch mein Einwand gewesen, ne? Also
ja,
vielleicht gleiche Zeitbezüge, aber völlig unterschiedliche Umwelteinflüsse, wenn, also zu dem, was so von außen auf einen einprasselt, zumindest gesellschaftliches Umfeld. Ich würde das mit den gleichen Zeitbezügen, glaube ich, in einer, wie auch immer, geprägten, nicht durchzivilisierten Gesellschaft vielleicht.
Hm.
Also ja, wobei auch das irgendwie, also es geht jetzt nicht darum zu sagen, die sind alle irgendwie, also jeder, der im Busch lebt, hat keine Zivilisation, sondern auch da gibt es ja Vergesellschaftungen, die sind ein bisschen anders. Ich glaube, in meinem Hinterkopf ist so, wie direkt man so Natureinflüssen zum Beispiel ausgesetzt ist, also Jahreszeiten und so, ne? Oder Umweltkatastrophen, das wäre, wo ich sagen würde, naja klar, alle, die in einem bestimmten Zeitraum geboren sind.
Oder die
sind,
einen bestimmten Krieg erlebt haben, die haben vielleicht diesen Krieg alle zusammen erlebt, wie sie ihn erlebt haben, mag sich aber extrem unterscheiden.
Genau.
Oder sie sind in einem bestimmten System groß geworden, das habe ich aber auch mal mit Rüdiger May, der auch schon mal hier war, besprochen und gefragt, na, ist denn deine Erfahrungswelt tatsächlich so eine ganz andere, weil Ex-DDR und ich BRD, und er sagte, na, für uns war es sowieso anders, als Leistungssportler war DDR ganz was anderes als für andere, ne? Also die Binnendifferenzierungen sind da wichtig, auch im eigenen Erleben, und zwar ohne, dass man das irgendwie künstlich reflektieren müsste, das wusste man schon, auch im Aufwachsen und auch als Kind schon war einem klar, dass die Welten unterschiedlich sind, weil man an andere Orte geht, weil man andere Freunde hat.
Weil es unterschiedliche also, kulturelle kulturelle oder religiöse Bezüge gibt, wobei ich Religion da in Kultur einfach mit einbinden würde.
Ja.
So.
Ja, genau. Also was man daran sieht, ist ja, dass dieser Begriff Generation irgendwie kulturelle Gemeinsamkeiten postuliert, dass wir also sowas wie einen Sammelbegriff wollen, dass er aber in sich immer schon differenziert ist. Und darauf weisen eigentlich auch alle hin, die sich mit diesem Begriff näherhin befasst haben. Das nimmt in der Erziehungswissenschaft zum Beispiel seinen Ausgang bei Friedrich Schleiermacher, der gefragt hat, was will die ältere Generation von der jüngeren? Und das klingt ja, als gäbe es nur zwei, nämlich die ältere und die jüngere Generation. Ja, ja. Auch da kommen schon erste Einwände inzwischen und man sagt, na ja, da sind ja so Zwischengenerationen und je nachdem, wann man die Kinder kriegt und so, ist, verschiebt sich das ja sowieso. Dann sind die Nichten älter als die Tanten und so.
Oder die Tanten einfach noch sehr jung.
Oh, so, genau. Das ist schon mal eine Frage und die andere ist, selbst wenn die Frage so gestellt ist, kann man sie natürlich auch umdrehen und fragen, was will die jüngere Generation von der älteren und kommt auf ein extrem diffiziles Beziehungsgeflecht, das eigentlich nicht auf einen Nenner zu bringen ist. Und ich glaube, dass wir da auch einer Illusion aufsitzen, wenn wir so tun, als seien die Alten alle so und so drauf und die Jungen alle so und so. Trotzdem ist ja was dran, dass das Lebensalter einen Unterschied macht.
Genau, das definitiv. Aber ich muss halt gerade so an Generation XY, Y denken, wo ich so denke, auf wen bezieht sich das eigentlich? Also wer gehört dazu? Und das ist im Prinzip immer eine sehr elitäre Generationenbeschreibung, wenn ich das mal so umfasse. Also das fragt, glaube ich, nicht nach der Gesamtheit der Gesellschaft, sondern das fragt irgendwie immer nach der Lebenswelt und Lebenserfahrung von vielleicht vornehmlich weißen, mittel- bis gut situierten jungen Menschen, die Zugang zu Bildung haben, zu Digitalisierung, zu was auch immer, auch zu Gestaltungsmöglichkeiten in einer Gesellschaft, ne? Und die sich natürlich entsprechend mit Themen beschäftigen, aber die immer sozusagen als die Generation zu definieren, finde ich dann auch schwierig, weil so viel hinten runterfällt.
Ja, ja, man ist meistens so in der Mitte der Normalverteilung unterwegs, ne? Und das andere ist an den Rändern dann ein anderes Forschungsgebiet sozusagen.
Genau, ja,
das
ja.
Das fällt dann nicht darunter, sondern da guckt man dann so unter Devianzbedingungen hin oder so.
Ja,
oder
aber das ist ja Forschung. Genau.
Das ist natürlich Quatsch, denn wenn wir sagen, es ist die Gesamtheit der in etwa in einem Zeitraum Geborenen, dann natürlich auch bitte alle angucken. Aber das macht es dann so schwierig, weil wir ja genau diese Differenz gerade dann aufnehmen müssen. Und ja, vielleicht ist es sinnvoll, erstmal ernst zu nehmen, dass es da Unterschiede gibt und zu bedenken, welche das denn sein könnten. Und dann kann man es ja immer noch zerschießen und sich fragen, ob da was dran ist. Und für die Jetztzeit würde ich schon sagen, dass es so eine komische Konvergenz gibt der Generationen, nämlich im Technischen und im Biologischen sozusagen. Mhm. Eine Generation ist die, die eine bestimmte Generation iPhone erlebt hat. So, also das hangelt sich ja entlang auch an technischen Errungenschaften. Im Moment macht das einen Riesenunterschied, ob man vor dem ganzen Internetgedöns geboren wurde, mittendrin oder so schon im Prinzip so, dass das totale Lebenswelt ist, ne? Digital Natives. Und dann wird immer behauptet, dass das Erleben dann ein ganz anderes ist. Und da ist was dran, glaube ich, aber es erklärt halt nicht alles.
Definitiv nicht. Und das Ding ist ja auch, dass man bestimmte Formen von Erleben, selbst wenn man nicht selber drin gesteckt hat, es gibt ja eine Möglichkeit, das nachzuvollziehen. Und es gibt auch bei manchen Menschen den Wunsch, das nachzuvollziehen. Ja. Ne? Und wenn ich mir dann so Pauschalisierungen anhöre, wie, keine Ahnung, ne, was soll denn die Oma mit dem iPad? Da kann die doch gar nichts mit anfangen. Die hat doch mit Computern nichts am Hut.
Die schneidet darauf Zwiebeln. Das würde ich vermutlich damit machen. Und ich bin U50, immerhin.
Genau. Aber das ist ja schon eine seltsame Haltung. Also wir haben ja auch ein bestimmtes Bild davon. Und das hat sich ja auch sehr verändert. Ne? Also wer sind Omas und Opas? Wie verhalten sich alte Menschen? Wie kleiden sich alte Menschen?
Ja.
Also das Bild von den beige tragenden RentnerInnen stimmt ja so jetzt auch nicht mehr.
Darf man nach 70 noch Superdry tragen? Das Adorno 2020.
Ja, aber da gibt es ja schon so Sachen, wo wir auch irgendwie so geprägt sind durch bestimmte Bilder, durch bestimmte auch mediale Einflüsse. Ne?
Ja,
also
stimmt.
Wann berichten wir über ältere Generationen? In aller Regel, wenn sie Ärger machen. Ja, also
oder über die krabetzig sind.
Genau, die Fensterrentner der Republik. Und Fensterrentnerinnen
ja, oder
natürlich.
Halt bei so Nebenthemen wie Altersarmut, also wenn man das schön über einen Kamm scheren kann oder diese ganze Pflegedebatte und alles, was so hin auf den Generationenvertrag weist.
Ja, und das zeigt
auch vor.
Genau, aber das zeigt uns natürlich auch, dass wir irgendwie ein Bild davon haben, ab einem bestimmten Alter sind wir kaputt und zu nichts mehr zu gebrauchen und da muss man sich permanent um uns kümmern und wir haben tatsächlich keinen Eigenwert mehr für die Gesellschaft. Also wir haben uns quasi abgenutzt und dann kann man uns wegwerfen.
Ja.
Beziehungsweise, weil man uns nicht wegwerfen und auch nicht recyceln kann, muss man uns irgendwie aufbewahren und pflegen.
Mhm.
Und das aber mehr so abständig wie so den Nippes, den man im Schrank hat und dann abstauben muss und so.
Zum Glück gibt es jetzt umweltverträgliche Särge. Mein Vater möchte so einen, hat er schon angemeldet, damit man nicht allzu viel Giftstoffe im Boden hinterlässt. Mit der richtigen Einstellung wählt man also diesen. Aber ja,
siehst du, dass die Nachhaltigkeit auch schon angekommen?
Ja, genau. Von der Wiege bis zur Ware. Nachhaltigkeitsbasare.
Ich tätowiere mir so ein Recycling.
Ja, den
so einen grünen Punkt. Genau, auf die linke Arschbacke.
Oder eine gelbe Tonne. Ist auch schön. Ich tätowiere mir eine gelbe Tonne. Darf man das im Alter noch? Ist da die Haut nicht zu faltig? Das war ja
das. Das kann man bestimmt aufspannen mit so Klammern.
Ja, diese Zuschreibungen, die man da macht. Eine Falttonne, sehr hübsch.
Bitte nicht ins Altpapier.
Oh Gott. So. Ja, was ich eigentlich sagen wollte war, das Theorem, dass man irgendwie nicht mehr gebraucht wird und den anderen zur Last fällt, klar wird da jetzt dran gearbeitet. Es gibt ja jetzt immerhin Gerontologie auch als Wissenschaftszweig, der sich auch um anderes kümmert.
Mhm.
Und auch kritische Anmerkungen dazu, dass auch das ganz junge Alter immer noch so unter Aufbewahrungsaspekten verhandelt wird.
Mhm.
Zum Beispiel im Bildungsbericht des UN-Beobachters, dem ist mal aufgefallen, dass die ganze Kita-Landschaft und alles vorher erst recht eigentlich mehr so Betreuung und Fürsorge ist, aber ja nicht in den Bildungssektor fällt.
Mhm.
Die Alten irgendwie auch. Also die haben wir irgendwie so ausgelagert, weil wenn man noch ganz klein ist, kann man nichts und wenn man alt ist, kann man auch nichts mehr. Wenn das Theorem ist, dann ist kein Wunder, wenn man irgendwie Spaltungsempfindungen hat.
Genau,
ne?
Richtig.
Weil warum soll ich bis jetzt funktionales Mitglied dieser Gesellschaft gewesen sein und dann, weil ich meinen ersten Oberschenkelhalsbruch habe, irgendwie nur noch eine Last? Das käme mir selber in meinem Erleben recht absurd vor,
ja,
denke
richtig.
Ich. Ja, und ich glaube, dass die Debatte darum eben ähnlich geführt wird. Das ist perfide. Wenn das immer wieder behauptet wird, dass es diese Spaltung gäbe, dann fallen schon viele Phänomene, die uns im Alltag begegnen, in diese These rein. Also man kann sie so begründen, muss aber ja nicht.
Ja, und das Ding ist, wir reflektieren es halt auch nicht mehr. Ne? Also auch in der Berichterstattung, wir gehen schon, wenn wir mit einer Grundannahme, die wir uns einfach selbstverständlich erscheint, weil wir das vielleicht auch selber erleben und sich damit sozusagen diese Grundannahme als eine mögliche Realität verfestigt, obwohl sie gar nicht real ist, dann gehen wir damit schon immer rein in bestimmte Themen und gucken gar nicht auch mehr anders hin. Und deswegen hatte mich bei Instagram so ein Post erwischt von WDR Doku, glaube ich, von einer 95-jährigen, die gerade ihre Masterarbeit schreibt oder ihren Doktor macht, irgendwie sowas. Also die auf jeden Fall jetzt seit 14 Jahren studiert. Und das fand ich total beeindruckend, weil die zum Beispiel verheiratet war mit einem evangelischen Pfarrer. Und die sagte, naja, dann hat man eben auch den Beruf geheiratet. Und die hat im Prinzip im Alter das erste Mal für sich selber was machen können. Mhm. Das war so das erste Mal, dass sie auch selbst über ihre Zeit bestimmen konnte. Mhm. Und die hat dann einfach angefangen zu studieren und hat das so durchgezogen. Und ich weiß, dass das kein Modell ist für jeden Menschen im Alter. Und viele werden auch gar nicht, also bleiben nicht so lange fit vielleicht, ne, im Alter und so. Aber es zeigt mir ein anderes Bild von Altwerden.
Ja.
Und es zeigt ja vielleicht auch alten Menschen ein anderes Bild von Altwerden, die vielleicht gar nicht auf die Idee gekommen wären oder kommen würden, das anders zu machen. Ne?
Ja, genau.
Also auch da brauchst du Vorbilder.
Als eine Form von Ausruhen zu betrachten, ist ja auch möglich, weil ich bin auch kritisch, wenn Menschen sagen, man muss eine Lifelong Learning und man muss sich ewig weiterentwickeln und du musst mit 95 noch einen Master machen. Wenn das ein Oktroi ist, ist es sicher kacke. Ne?
Genau,
aber
darum geht es aber auch nicht.
Nee, eben, aber wenn es ein Möglichkeitsraum ist und ich mich anders erleben darf als Ü90-Jährige, dann ist das was Freiheit schenkt und dem Individuum einfach gestattet, näher zu sich selbst zu rücken, anstatt weiter von sich selbst entfremdet zu leben, wenn das Leben vorher schon als eine Art Entfremdung erlebt wurde, dann ist das Alter natürlich nur noch mal ein Hauen in dieselbe Kerbe, wenn ich das Gefühl habe. Und jetzt bin ich auch noch in diesem Sinne nicht mehr sinnvoll.
Mhm.
Habe ich schon entfremdet gelebt und jetzt darf ich das auch nicht mehr als Sinn erleben. Ja, oder was bleibt dann? Dann bleibe ich zu Hause und gucke Fernsehen, ne?
Ja, genau.
Ziemlich schrecklich.
Ja, und mir sind aber dabei noch so mehrere Gedanken gekommen. Also auch, weil sie gesagt hat, naja, ich, wie selbstverständlich habe ich natürlich, unbezahlt wahrscheinlich, meinen Mann in seinem Beruf unterstützt, die Kinder großgezogen, habe Gemeindearbeit geleistet und. Das wurde ja von Frauen vor allen Dingen eine Zeit lang oder eine lange Zeit, muss man dazu sagen, ganz selbstverständlich angenommen. Also das heißt, es war Arbeit für die Gesellschaft, die unbezahlt gemacht wurde, durch die aber natürlich Gesellschaft funktioniert hat, also auch auf die sich Gesellschaft verlassen hat. Ne?
Ja,
also
klar.
Man hat sich darauf verlassen, dass es eben diese Menschen, diese Frauen gibt, deren Männer so viel verdienen, dass sie sozusagen ihre Freizeit im Ehrenamt als Dienst an der Gesellschaft verrichten können. Und das haben wir nicht mehr, weil wir ein anderes Verständnis davon haben, wie Leben funktioniert, wie Rollen verteilt werden und. Und ich glaube persönlich, dass wir da keinen Generationenkonflikt haben, sondern eine Versorgungslücke, ehrlich gesagt, weil diese ehrenamtliche Arbeit, die fehlt uns. Die war aber ja nicht optional, so, sondern du hattest halt die Wahl, du bleibst zu Hause, ja, oder du, wenn du Gesellschaft wolltest, musstest du für Gesellschaft sorgen, also dich in Gesellschaft begeben. So.
Und deswegen finde ich die Spaltungsthese an dieser Stelle, wenn man das argumentativ mal mitgeht, perfide, weil dann klar ist, auf wen man mit dem Finger zeigt und Spalter, beziehungsweise Spalterinnen sagt, ne?
Ja.
Die aussteigen, das sind dann die SpalterInnen.
Richtig, und das sind dann die Frauen,
ja,
weil ihr nicht mehr mitmacht.
Die auf einmal irgendein eigenes Leben wollen, weiß ich auch nicht, was das soll. Und in dem Alter noch hat da gar keinen Sinn mehr. Und jetzt kann man ja diese Spaltungsthese aber auf, das hast du auch schon nahegelegt, auf zwei Ebenen mal befragen, nämlich ob das überhaupt stimmt, dass es eine Spaltung gibt oder ob das nicht was anderes ist als oder einen anderen Terminus bräuchte als Spaltung. Und selbst wenn man akzeptiert, dass das so ist, ob das eine generationelle Frage ist oder eine ganz andere. Und ich glaube, man kann auf beiden Ebenen sozusagen zumindest Anfragen haben. Denn ich kann mir eigentlich keine Gesellschaft denken, außer eine ganz, ganz kleine, nicht differenzierte, die nicht davon leben würde, dass Gruppen Distinktionsverhalten zeigen. Dass in einer bestimmten Gruppenzugehörigkeit immer zugesehen wird, dass man sich gegenüber anderen Gruppen abgrenzt. Das hat auch mit dem Willen nach Anerkennung zu tun und mit Gewohnheiten, mit dem Habitus nach Bourdieu. Ein Habitus ist ja jetzt nichts zufällig Gewähltes und ich möchte gern so sein, sondern das ist so ein ganzes Set von Dispositionen, wie ich mich entschließe, einen bestimmten Geschmack zu entwickeln, einen bestimmten Beruf zu ergreifen, ein bestimmter Mensch zu sein. Und das ist halt gleichzeitig strukturiert und schon vorgegeben, daher, woher ich komme. Es ist aber auch strukturierend. Ich gebe dem damit ja weiter Struktur. Das heißt, immer wenn ich mich in diesem Distinktionsverhalten befinde, ganz unbewusst, das ist auch spannend am Habitus, dass das, was ich inkorporiere, sofort vergessen wird. Das ist mir gar nicht mehr bewusst als Gewohnheit.
Weil es so innen drin
ja, es ist selbstverständlich.
Ist.
Wir machen uns zum Beispiel nie Gedanken darüber, dass wir uns in Bildungseinrichtungen an Tische setzen. Man macht das so. Oder dass wir Schlange stehen, wenn wir was wollen und den anderen
wenn wir
anmaulen,
was
wenn er rechts überholt. Ja.
Okay, da würde ich ein Fragezeichen dran setzen.
Wenn wir an den Geldautomaten wollen, Schlange stehen. Ja. Also ja, diese selbstverständlichen Alltagshandlungen, die werden eben ja, zum Habitus und sofort vergessen, aber darüber hinaus eben auch die Klassenzugehörigkeit markieren. Auch die vergisst man. Das hat übrigens Bourdieu ganz schön an Sartre kritisiert, das wollte ich noch nachtragen zu der Intellektualismusdebatte, dass er gesagt hat, das ist ganz süß, dass die linken Intellektuellen immer gedacht haben, sie könnten irgendwie so den Willen des Volkes erkennen oder sie könnten so Volksgebildete sein. Das ist natürlich Quatsch, die gehören zur herrschenden Klasse, die Intellektuellen. Ne? Das übersehen sie sehr gern, wenn sie demonstrieren gehen, dann tun sie so, als seien sie irgendwie der arme Arbeiter. Das ist natürlich Schwachsinn. Also,
man kann daherkommen, aber man hat sich von da halt dann entwickelt.
Ja, und da gehört man dann auch irgendwie nicht mehr hin, auch wenn man das noch gerne möchte. Aber insgesamt ist Gesellschaft eben ein Raum von Ungleichheiten. Es ist kein Raum von Gleichheiten. Und dann zu sagen, Spaltung ist natürlich schon politisch auch gewollt. Und nicht so falsch, denn wenn wir sagen, wir wollen mehr Gleichheit, dann muss ich ja darauf hinweisen, wo die Ungleichheit herkommt. Und dann könnte man drauf kommen, dass das qua Klasse, Geschlecht, sozialem Feld und so weiter passiert. Das ist aber unschön, denn dann müssen wir politisch einiges ändern und sehr viel Geld investieren. Mhm. Stattdessen zu sagen, ach, das ist die böse junge Generation, die der Alten nicht mehr Anerkennung und Respekt zollt, wo sie das tun müsste, ist halt sehr einfach. Dann hat man das gespiegelt auf die paar Individuen und noch dazu auf deren persönliche Grundhaltung. Die benehmen sich falsch, die haben keinen Anstand mehr gelernt und dann kann man auf die schimpfen und muss aber am System nichts ändern. Und das finde ich irgendwie fies.
Ja, ich hatte gerade so einen Gedanken, dass dieses Anerkennen, dass Gesellschaft Ungleichheit ist, nicht im Sinne von unfaire Chancen.
Nee, nicht Chancen und Ungleichheit.
So, ne? Aber so, dass Gesellschaft erstmal eine Ansammlung von Menschen ist, die nun mal einfach durch verschiedenste Einflüsse ungleich in ihrer Art und Ausprägung sind. Ja. Das anzuerkennen und das sozusagen zu harmonisieren, ohne es zu homogenisieren, das ist, glaube ich, die große Kunst. Und da, wo nach Homogenisierung geschrien wird, und das erleben wir gerade, da wird es repressiv, ganz automatisch, weil es nicht leistbar ist. Also du kannst dich in bestimmten, also du hast in bestimmten kulturellen Bezügen oder nach bestimmten Herkünften gar keine Chance, dich zu homogenisieren und wirst dadurch, durch diese Forderung, automatisch ausgeschlossen. Ja. Das einfachste Beispiel wäre jetzt Religion oder Hautfarbe, ne? Aber da gibt es ja noch ganz viele andere Sachen.
Bleibestatus oder so. Ne? Wie Bleibestatus, am Bildungssystem
aber wenn auch von mir aus, genau, von mir aus sexuelle Ausrichtung oder alles. Was auch immer. Ne? Also da fällt ja ganz viel rein. Aber ich glaube, dass man im Bewusstsein haben muss, diesen Grundkonsens, ja, wir sind eine Ansammlung von Menschen, die ungleich sind. So, wie kann man das irgendwie harmonisieren, indem man sagt, wir sind ungleich, wir wollen aber zum Beispiel das Gleiche. Und das wäre ja zum Beispiel zu sagen, wir wollen alle eine freiheitlich-demokratische Grundordnung und daran orientieren wir uns im Miteinander und das ist sozusagen unsere Leitlinie, akzeptierend, dass wir eben Ungleiche sind und nicht alle identisch in einer Art. Und mir persönlich fehlt das gerade. So. Und das hat nichts mit.
Nee, ist der Grundgedanke der Demokratie. Ne? Warum sollten wir auch gerade Parteiendemokratie, warum sollten wir Parteien bilden, wenn alles gleich wäre? Dann würde eine Volkspartei genügen.
Ja, auch innerhalb der Partei. Also warum sollte man sich in 3 bis 5 Parteien voll integrieren können? Das passiert ja niemandem. Niemand wird doch sagen, ich unterstütze alles von A bis Z, also das kann ich mir nicht vorstellen. Selbst in den Parteien merken wir ja auch gerade, gibt es ja auch immer wieder ein bisschen, ne? Kasala.
Ja, genau. Also es geht um sowas wie die Wertzuschreibung ein Stück weit zurücknehmen, denn Ungleichsein ist noch nicht das Problem, sondern die ungleiche Bewertung ist das Problem. Also dass das eine weniger wert ist als das andere und mehr Anerkennung das eine bekommt als das andere.
Ja.
Das würde, glaube ich, niemanden stören, wenn es Ungleichheit gäbe, wenn es ausreichend Anerkennung für alle gäbe.
Ja.
Dann wäre das Problem nicht vorhanden, dann wären wir fröhlich unterschiedlich. Und dass es so einen reinen Individualismus gibt, wo wirklich jeder alleine für sich schon eine Gruppe ist, das ist natürlich schwierig, politisch zu bündeln.
Ja.
Da sehe ich schon, dass man, wie du sagst, auch Abstriche machen muss und sagen muss, okay, da gehe ich nicht konform mit der Gruppe, in der ich lebe oder zu der ich mich entschließe. Ist in der Familie genauso, ne? Finde nicht alles toll, was die anderen Familienmitglieder machen, aber wenn wir jetzt gemeinsam beschließen, wir wollen am Wochenende zur Oma fahren, da fahre ich halt mit, obwohl ich jetzt lieber zum Fußballturnier gegangen wäre. Letztlich ist das eine demokratische Entscheidung und darum geht's. Also ja, wenn wir die Wertzuschreibungen rausnehmen oder sie anders gestalten würden, wäre schon mal viel gewonnen. Und ich glaube, man muss auch sowas wie Spaltung, das ist der falsche Begriff, aber eine Lücke vielleicht eher feiern können.
Ja.
Dass es diese Lücken gibt, heißt, dass wir reflektieren können, dass wir Diskrepanzerfahrungen machen. Das ist im eigenen Bewusstsein so, da wo mir etwas fremd wird, da fange ich überhaupt erstmal an, drüber nachzudenken. Also irritiert zu sein ist da gut. Und auch wenn ich dem Fremden gesellschaftlich begegne, meinetwegen als alter Mensch einem ganz Jungen begegne und das Gefühl habe, ich verstehe die nicht. Ich habe das jetzt schon, dass ich die ErstsemesterInnen schlecht verstehe. Dann ist das
Sprechen
für mich,
Sie lauter.
Es ist leider nicht rein akustisch. Ich wünsche es mir manchmal, dann würde ich in so großes Hörrohr sprechen lassen, das fände ich cool. Aber es ist halt leider auch inhaltlich so, dass ich vieles nicht gut verstehe. Aber wenn ich die Diskrepanzerfahrung nicht mache oder sie sofort zuschütte und sage, da ist eine Lücke, bäh, wie unangenehm, da tue ich eine leckere Erklärung drauf, die alles zuklebt. Nämlich, die sind doof. So, die sind sowieso nur am Handy. Da brauche ich gar nicht verstehen.
Aber das wäre ja nicht meine Erklärung.
Dann bin ich fertig damit.
Ja, und das wäre ja nicht meine Erklärung, das wäre dem den Rücken zuwenden.
Ja, genau. Da mache ich die Spaltung zu und habe aber auch keinen Gewinn für mich. Ich kann damit keinen Dialog anfangen. Ich kann mich nicht weiterentwickeln. Ich kann keine neue Erfahrung machen. Und das ist letztlich eine Verarmung meines Lebens, wenn ich das mache. Deswegen finde ich diese Ambivalenz so spannend. Einerseits zu sagen, wir sollten nicht allzu viel von Spaltung reden, weil dass es Ungleichheiten gibt, ist ganz selbstverständlich.
Richtig.
Und die Spaltungen sind vielleicht politisch gewollt, da darf man schon mal hingucken. Mhm. Aber den Spalt selbst, den kann ich wertschätzen. Ich kann das gut finden, dass Menschen nicht gleich sind. Und ich kann auch Ungleichheiten in mir selber als Diskrepanzen wahrnehmen und was damit anfangen.
Ich brauche ja auch tatsächlich Abgrenzung. Also ich brauche auch Grenzen im Sinne von, was beeinflusst mich und was nicht. Ich darf mir Dinge angucken und sagen, ja, schön, bleib du mal da. In meinem Leben brauche ich das gerade nicht.
Ja,
so.
Genau.
Aber ich kann, also dahin zu gucken, ohne es zu negieren oder auch zu sagen, naja, aber für dich funktioniert es ja.
Mhm.
Ne, das ist ja, ich habe eben, keine Ahnung, ich bin wieder an der Moschee in Köln vorbeigefahren und dachte, naja, ich persönlich, ich kann mit Religion als solcher nichts anfangen, aber ich möchte doch in einem Land leben, in dem Menschen, die das für ihr Leben brauchen. Und es gibt Menschen, für die bedeutet das was im Leben. Ja?
Ja.
Die orientieren sich daran und das, die nutzen das auch zum Guten und für gesellschaftliches Engagement und was weiß ich. Ich will denen das doch nicht nehmen wollen. Mhm. Ich möchte, dass die das können.
Ja.
Ja? Auch wenn ich da keinen Fuß hin, also in die, nicht in diese Religiosität setzen würde.
Braucht man ja auch gar nicht, um anzuerkennen, dass es eine Form von Kulturleistung ist und du kannst das halt anerkennen. Ne? Aber es ist eben schwierig anzuerkennen, wenn man das Gefühl hat, man selber wird nicht wertgeschätzt, einem selbst ist der ganze Respekt entzogen, dann hat man auch keinen Bock mehr anderes anzuerkennen, dass einem die Anerkennung verweigert. Und wenn eher das politisch betrieben wird, dann ist es auch kein Wunder, wenn die Menschen sauer aufeinander werden.
Genau, aber das ist ja, und das ist ja das Problem. Und ich finde, es darf ja so eine Art Permeabilität geben. Also immer wieder Brücken, die sagen, naja gut, da kann ich halt mal rübergehen, ich komme aber auch wieder zurück dahin, wo ich mich wohler fühle oder so.
Ja.
Also ich finde auch völlig okay, wenn man sich mit etwas unwohl fühlt, weil es fremd ist oder so.
Mhm.
Aber es aus diesem Grunde einfach komplett abzulehnen, ohne es sich genau anzugucken. Und zu wissen, was man da eigentlich ablehnt oder auch genau zu benennen, was man ablehnt. Ne? Also natürlich sage ich, ich lehne jede Form von Extremismus ab und zwar egal, welcher Art sie ist oder wo sie herkommt. Also Extremismus im Sinne von… also
politisch meinst du?
Politisch, genau. Und auch ne, schädigend, menschenschädigend, das finde ich nicht in Ordnung. So, das kann ich ja auch benennen.
Mhm.
Und das kann gut nebeneinander existieren. Ich kann ja sagen, ne, so finde ich es in Ordnung, so finde ich es nicht in Ordnung.
Mhm. Vielleicht sind wir aber dann doch Vertreterinnen, wir müssen es ja uns selber auch kritisch prüfen, einer Generation, die so denkt.
Das, ja.
Ja, muss man ja jetzt mal prüfen,
nee,
ne, ob die anderen recht haben. Also mir wurde zum 40. Geburtstag ein kleines Büchlein geschenkt, das die Jahreszahl trug, in der ich geboren bin.
Mhm.
Und da sind versammelt Dinge, die wir alle kennen, wir alle.
Mhm.
Also so ein Erinnerungssport, ne? Ha, weißt du noch, irgendwie so, eine bestimmte Barbie und Ken-Figur, bestimmte Fernsehserien, so ein Zeug.
Aber wir alle, die in einem bestimmten Kulturkontext aufgewachsen
sind. Ja, ich kannte halt zwei Drittel nicht. Das war der Punkt. Ich guck da rein und denke, ouch. Also ich hab, das waren vielleicht Sehnsuchtsorte für mich.
MTV.
An manchen Stellen. Einiges kannte ich auch. Einiges habe ich Mitte 20 aufgeholt. Aber ich war nicht voll dabei. Und dabei war das auf Konsens ausgerichtet. Die hatten sich garantiert Mühe gegeben, genau das zu nehmen, was wirklich irgendwie so alle betrifft, egal wie sie groß geworden sind. Stimmt aber nicht und stimmt schon an mir nicht. Und ich bin wirklich so ein Mittelklasse-Mädchen. Ja?
Mhm.
Dass das an mir schon scheitert, heißt, es scheitert an extremeren Formen von Menschsein noch viel mehr. Da werden Menschen reingucken und denken, hä? Das soll meine Generation beschreiben. Und es ging halt auch wirklich nur um konsumatorische Dinge.
Mhm.
Um Sachen, um Serien, um so Musik und so.
Das hatte ich tatsächlich im Leichtathletik, also ich war in diesem Leichtathletikverein und die Mädels da kannten alle Take That, weil die MTV hatten und wir nicht. Wir hatten erstes, zweites, drittes Programm und RTL, aber wir hatten keine.
Boah, da warte, habe ich mehr als ich.
Aber RTL durften wir nicht gucken, das war fies. Ja. Außer Rosso, Yellow oder Blue, ja, Hütchenspieler.
Ja,
genau,
ne?
Ja, genau. Und dann auf jeden Fall konnten die alle die Texte mitsingen. Und ich habe immer gedacht, ich verstand die nicht mal, ja. Ich wäre nie im Traum drauf gekommen, dass diese dummen Texte alle in der Bravo stehen und die gar nicht irgendwie.
Ach, die haben die nicht aus dem Radio rausgehört?
Nee, die haben die gar nicht aus dem Radio rausgehört. Ah, okay. Die haben die nämlich gelesen in Zeitungen, die ich nicht lesen durfte.
Ja. So.
Und deswegen kannten die diese.
Die Ausgegrenzten schlagen zurück, merkt ihr es?
Naja, aber ich bin deswegen hart diskriminiert worden, das muss man mal so sagen. Und das ist halt, das finde ich halt so, so erstaunlich. Also es gibt Dinge, die kenne ich nicht, die kennst du nicht.
Ja.
Dann gibt es die Menschen, mit denen wir uns in einer Generation fühlen, aber die ersten Lebensjahre noch in einer DDR verbracht haben, die davon auch viele Sachen nicht kennen werden, die auch ganz andere Bezüge haben. Und deswegen finde ich dieses Zelebrieren von wir Kinder der 90er, so ja, auch da gibt es, also ich glaube, dass man nach den einenden Elementen sucht, eben weil es so viele Unterschiede gibt.
Ja.
Ne? Also das ist das, was wir alle kennen. Aber wenn die nicht da sind, was macht man dann?
Kleinster gemeinsamer Nenner, ne?
Ja,
in der
aber
Mathematik
was wäre
sozusagen.
Der denn?
Ja, das ist die Frage, ne? Also wenn man jetzt wieder nach den Zeitumständen fragt, qua Definition, dann haben wir natürlich die 90er erlebt. Das ist zunächst mal eine formale Bestimmung. Und wir haben sie hier erlebt, in diesem Kulturraum, in unterschiedlichen Systemen, aber immerhin. Also es gab wahrscheinlich einen ähnlichen Standard von Armut und Reichtum, es gab eine ähnliche Verteilung, es gab das gleiche Bruttosozialprodukt in dem Jahr. Wie wir das erlebt haben, wird dennoch unterschiedlich sein. Wir haben es als Mädchen oder als Junge oder als was dazwischen erlebt. Wir haben es dick oder dünn oder groß oder klein erlebt. Diese Dinge machen einen Unterschied. Aber nach den Gemeinsamkeiten zu fragen, ist ja keine sinnlose Sache.
Überhaupt nicht.
Wenn man sagt, es geht um sowas wie ein kollektives Erleben auch von Traumata oder so, dann glaube ich, ist es bei uns gerade die Abwesenheit von Trauma oder die sehr indirekt erlebte Anwesenheit von Trauma, nämlich durch Eltern- oder Großelterngeneration. Das hat uns schon geprägt, dass es halt keinen Krieg gab, dass es irgendwie immer, dass irgendwie alles zur Verfügung war in dem einen oder anderen Sinne. Dann war es uns vielleicht verboten oder wir waren nicht reich genug, um an allem teilzuhaben. Aber so eine Grundüberzeugung davon, dass das meiste zuhanden ist, was man braucht, die gab es, glaube ich, schon verbindend für alle. Was ich als These gelesen habe und mich gefragt habe, ob ich davon betroffen bin, ist, dass da auch so eine Tendenz anfing, mit der wir jetzt am Ende sind, nämlich, dass unsere Sprache sich in gewisser Weise von den unterschiedlichen Alltagen, die die Menschen hatten, gelöst hat, abstrahiert worden ist, verwissenschaftlicht worden ist für viele, Neologismen, Anglizismen, dieser Kram. Und vor allen Dingen, dass wir dem Theorem von ökonomischem Fortschritt, von Gewinn, von Optimierung und so eigentlich alle unterliegen. Egal, ob wir daran teilhaben oder nicht, ob wir uns daran anpassen oder widerständig sind. Aber es hat sich schon so entwickelt, dass wir die allermeisten daran teilhaben, an dieser Denke. Und das ist eine Form von Universalisierung, die leider Ungleichheit nimmt. Also da darf man es, glaube ich, bedauern. Weil es vorher eine Vielfalt gab in den Sprachen und jetzt wird aber der Kassierer, genau wie die Vorstandschefin, irgendwie von der Work-Life-Balance sprechen.
Ja.
Und die werden ganz unterschiedliche Dinge einerseits meinen, andererseits aber das Gleiche, nämlich, dass sie ihr Leben ja nur so und so lang haben und es irgendwie gut nutzen müssen. Und das ist irgendwie schade drum, finde ich. Weil, wenn man so Bourdieu liest oder die Doku guckt, die kann ich sehr empfehlen auf YouTube, so eine Dokumentation, die feinen Unterschiede vom Hessischen Rundfunk, sowas wird heute auch nicht mehr im Fernsehen gesendet.
Naja.
Dann gibt es so ein großes, breites Feld, dreidimensional eigentlich sogar, in dem sich Positionierungen ganz unterschiedlich gestalten. Und jetzt scheint das so zusammenzuschnurren zu einem großen Brei. Das ist zumindest eine These. Und dann ist es umso naheliegender, neue Distinktionen dazwischen zu hauen und zu sagen, nee, da sind aber Unterschiede und die werden dann aber künstlich hergestellt, wie zum Beispiel der Generationen.
Ja, oder auch aus einem Grund künstlich hergestellt, weil man irgendwie durch diese Neugruppierung sozusagen wieder ein Distinktionsmerkmal überhaupt erhält, ne? Weil man gar nicht, also weil wir eigentlich ja, alle gar nicht Brei sein wollen.
Oder weil es wieder nutzt, ne? Weil es auch wieder ökonomisch oder politisch vernutzt wird. Das heißt, es gibt dem Affen nur Zucker und befeuert dasselbe System.
Wir brauchen doch Zielgruppen. Wen sollen wir denn sonst ansprechen?
Ja, genau, aber da kann man schon deprimiert von werden, dass es kein Außen gibt. Gab es nie. Ein Außen von Gesellschaft. Es gibt auch kein Außen, was die Generation angeht. Irgendwie nicht. Also ich kann mich innerlich nicht zugehörig fühlen, aber ich
randständig sein.
Bin nun mal dabei. Ja. Ne? Aber diesen inneren Spalt, dass es einerseits ein bestimmtes Erleben gibt und andererseits äußere Umstände und dass da eine Diskrepanz erlebt werden kann, das würde ich unbedingt festhalten wollen. Und ich hoffe, dass mich das auch noch mit 85 beschäftigt. Sonst bin ich traurig.
Ich frage mich halt nur, ob wir nicht trotzdem, also wenn wir über Spaltung und Gemeinsamkeiten sprechen, auch wieder mehr auf diese Gemeinsamkeiten gucken. Ja. Müssen und auch dürfen, also auch um wieder ne, die Alten zu nehmen. Also dieses Oma-Gate hat ja wirklich einen angeblichen Generationenkonflikt heraufbeschworen, den ich echt schwierig finde, weil natürlich sagen die Jüngeren, unsere Eltern, unsere Großeltern haben nicht genug getan, um sozusagen zu verhindern, dass diese Welt zerstört wird. Mhm. Da kann man erstmal sagen, ja.
Ja, ist so.
Also im Prinzip, ja, stimmt. Ne? So. Das schließt aber ja nicht aus, dass es nicht immer schon auch die gab, die das versucht haben zu verhindern. Das war halt nicht die Mehrheit und es war anscheinend auch nicht die, die irgendwie an der Macht war oder Macht hatte oder Einfluss hatte.
Jetzt eine erfolglose Minderheit, sind wir ehrlich.
Richtig. Jetzt kann man natürlich danach fragen, ob die nicht hätten noch mehr tun müssen aufgrund der Dringlichkeit, um eben erfolgreich zu sein. So. Das sind aber Fragen, glaube ich, die wir nicht klären können. Und es ist auch nicht, ich finde nicht besonders sinnvoll, jetzt in diesem Vorwurf zu verharren, weil wir sind halt nun mal da, wo wir jetzt sind. Mm. So, was könnten wir tun, um das Problem zu lösen? Ja. Möglichst viele einpacken und mitnehmen, um da irgendwie zumindest erstmal diesen Prozess zu stoppen.
Ja.
Und das passiert.
Und einen gemeinsamen Entwurf zu machen, das passiert ja
das
auch.
Das passiert, da gucken wir aber sehr wenig hin. Also wir haben eigentlich eine große Mehrheit, die sich da engagiert. Wir haben Omas for Future oder Großeltern for Future. Wir haben Omas und Großeltern gegen rechts. Wir haben Parents for Future. Wir haben Scientists for Future. Wir haben LehrerInnen for Future. Also ich habe RechtsanwältInnen for Future gesehen oder RichterInnen.
Futuristen for Future. Revisionisten contra Future. Boah, ich könnte ewig weitermachen, merke ich gerade.
Naja, aber also was wir ja schon sehen, ist, es ist eben nicht, also wir stilisieren das gerne so hoch, ne? Und dann hat man natürlich so eine Figur, auf die man sich fokussieren kann, aber das negiert ja total, dass es eine breite Masse gibt und auch eine Art Konsens über die Generationen hinweg, dass das jetzt notwendig ist. Und das verstehe ich nicht mehr. An der Stelle höre ich auf zu verstehen, warum Menschen von einem Generationenkonflikt an der Stelle reden.
Ja, ich glaube, weil das politisch sinnvoll ist, davon zu reden, weil wir es sonst ernst nehmen müssten als eine Art Volksbewegung und dann was tun müssten.
Nee, das wäre natürlich wirklich schlimm.
Das wäre auch echt teuer und so. Es ist halt viel leichter, das wieder in kleine Grabenkämpfe abzubiegen und erstmal auf eine lange Bank zu schieben. Also es ist halt sehr kurzsichtig, weil es natürlich nicht funktionieren wird. Aber das ist das, was passiert, wenn solche, Revolutionären, muss man schon sagen, Bewegungen aufkommen. Und das andere ist ja, dass wir übersehen, wie unglaublich selbstverständlich dieses Ringen um was Neues immer war, intergenerationell. Mhm. Es war immer so, dass Tradition versus Erneuerung tendenziell den Generationen zugeschrieben wurde. Die ältere Generation will, dass ihre Werte prolongiert werden und das, was sie geschafft hat, nicht verloren geht. Und die jüngere will zwar einen Teil davon behalten, aber einen Teil halt auch nicht und was Neues machen. Das ist Erziehung.
Ja.
Also Pädagogik ist genau das, im Generationenverhältnis um Anpassung und Widerstand zu ringen. Mhm. Und dann gibt es immer Ältere, die eher jung sind und Jüngere, die eher alt sind. Aber dass sich das entlang dieser Linien bewegt, das ist die größte Selbstverständlichkeit der Welt. Und anders geht auch nichts voran. Man muss sich ja fragen, wie das Neue in die Welt kommt. Ja, sicher nicht, wenn wir einfach nur das weitermachen, was wir bisher gemacht haben. Aber auch nicht, wenn wir alles kaputt machen, was wir hatten. Und dann fangen wir halt an einem Punkt an, dass es extrem lang dauert, bis wir wieder dahin kommen, wo wir unsere Errungenschaften haben. Also das finde ich so absurd, dass da keiner hinguckt, wie unglaublich selbstverständlich das auch ist.
Und wie ehrlich gesagt, wie unglaublich befruchtend das ja auch sein kann, ja, und zu sagen, naja, okay, ihr wollt da lang, ich hätte jetzt eine Idee, die bringt euch vielleicht nicht so schnell ans Ziel, aber dafür machen wir weniger kaputt auf dem Weg. Ich hatte das schon mal und ich glaube, das wird auch genutzt. Und auch da, ne? Also warum findet das nicht mehr statt? Warum bekommt das nicht mehr Aufmerksamkeit, dass es eben auch ein gemeinsames Agieren gibt? Ne? Mhm. Also die Kinder, die zum Beispiel, ich glaube, Plan for Future oder Plan for the Planet oder sowas gibt es. Also du kannst halt Bäume kaufen und so. Mhm. Natürlich ist das von einem jungen Menschen initiiert worden. Der war 16. Mhm. Ich gehe davon aus, dass da Eltern bei waren,
ja,
die das im Zweifel sogar unterstützt haben, was der Sprössling macht.
Wahrscheinlich sogar welche, die ihn auf die Welt gebracht haben, die er jetzt verändern will.
Ja, und die ihn vielleicht auch geprägt haben, ja, dass er diese Welt verändern will. Also so, weißt du, und das kann ich nicht als Generationenkonflikt ernst nehmen. Das ist an der Stelle keiner. Und ich glaube, dass wir an ganz vielen Stellen nicht so viel Generationenkonflikt haben, wie man das gerne propagiert, sondern ich glaube, wir haben Haltungskonflikte. Ja. Wir haben Haltungskonflikte und wir haben Wahrnehmungskonflikte im Sinne von, wie wollen wir die Welt sehen? Wie wollen wir, dass die Welt fortbesteht? Also was soll fortbestehen? Mhm. Und da, glaube ich, haben wir große Konflikte, aber die haben nicht zwingend was damit zu tun, wie alt die ProtagonistInnen sind.
Ja.
Also da würde ich tatsächlich vielleicht sogar eher das wäre jetzt auch wieder gemein, aber ich würde tatsächlich eher so ein Geschlechter im Balance feststellen.
Hm.
So.
Ja, kann ich jetzt nicht erhärten, aber es ist schon so ein Eindruck, den man gewinnen kann. Und es ist nicht so fernliegend, denn dass diejenigen, die lange sich zu wenig frei erlebt haben, sich dann, wenn sie sich als frei erleben, auch energetisch freigesetzt sind und richtig einen raushauen wollen, das finde ich nur naheliegend.
Ja.
Also ebenso wie die 95-Jährige, die so das Gefühl hat, ich zerreiße jetzt mal die Bänder meiner Vergangenheit. Das muss sicher nicht jeder Mensch im Alter haben, aber das kann schon so sein. Und dass ich das als Frau auch erleben kann, im Sinne von, ich bin irgendwie dann doch immer auf nettes Beiwerk reduziert worden. Vielleicht sehr differenziert, aber letztlich
vielleicht hat sie das auch wirklich gerne gemacht.
Genau, aber ich möchte jetzt jemand anders sein und kann das auch, dann setzt das natürlich einfach Energie frei, die dann da reinfließen kann. Also das finde ich schon naheliegend, dann zu gucken, wo diejenigen sind, die vorher die Energie nicht aufbringen durften und die es jetzt tun, weil sie sich auf etwas hinentwerfen. Und im Prinzip ist es, glaube ich, mit den ganz jungen Leuten jetzt so. Diese Phase der Jugend ist ja noch sehr jung. Also gerade, dass man Kindheit entdeckt hat, das ist wirklich erst 18. Jahrhundert.
Das ist wirklich erschreckend kurz.
Ja, also dass man Kinder als Kinder wahrgenommen hat und das ist schon älter, als dass man die Jugend ernst genommen hätte, weil die Jugend letztlich dann nur suspekt war. Die war ja nicht Fisch, nicht Fleisch. Was will man jetzt von
die
denen?
Die sind auch ganz komisch mit ihren hormonellen Dings. Ja, hier so. Die machen seltsame Dinge.
Man möchte die eigentlich in Anstalten geben ein paar Jahre lang und dann als Gesellschaft wiedererhalten, als funktionale. Zum Teil waren, glaube ich, Kasernen dafür gedacht, dass diese jungen Männer, ich glaube wirklich, dass das so war, ist eine meiner Thesen, das war so ein Aufbewahrungsort, um die zur Raison zu bringen, weil die riechen schlecht, die duschen zu selten, muss man die rankriegen.
Stärkere Kontrolle ausüben.
War nur zu spät, hat man mit 14 angefangen. Die stören und so, man kann mit denen nichts anfangen, also dass diese Generationenfrage auch so mal aufgespalten wird in Lebensalterfragen. Das ist eigentlich noch ziemlich jung, gerade auch im pädagogischen Diskurs. Und schade drum, ne, was man da so alles übersehen hat, aber was für ein Gewinn, wenn man das tut. Wenn man mal hinguckt, was einen auch, das kann man schon am eigenen individuellen Erleben festmachen, was einen beschäftigt hat als Kind, wie man da drauf war, wie wahnsinnig viel man gelacht hat und wie toll das war, einfach 200 Meter zu rennen. Ja. Rennen, laufen.
Ja. Genau, und zwar wegen nichts. Einfach nur rennen.
So, genau. Ja. Und wie ätzend man das dann mit 14 auf einmal fand, weil es dann Bundesjugendspiele hieß.
Ja,
obwohl, ich fand es gar nicht ätzend. Ich war da autoritätshöriger, als ich hätte sein sollen wahrscheinlich oder hatte immer noch Bock zu rennen, kann auch sein.
Ich war einfach unglaublich ehrgeizig.
Wie sehr man darum trauert, wenn man das mit 60 nicht mehr so schnell kann wie mit 16. Also die Lebensalter haben ja schon so einen eigenen Wert und ein eigenes Maß. Ja, und da ist es so schade drum, wenn man das über einen Kamm schert und sagt, du bist entweder jung oder alt und du hast das als so zu erleben. Es ist einfach total undifferenziert.
Naja, und vor allen Dingen, wir leben ja im Prinzip trotz allem, also wir sind ja nicht in kleine Kästchen gepackt und leben so in Parallelwelten.
Little sondern Boxes.
Wir leben ja alle in einer Welt.
Ja.
So, wie wir die dann wahrnehmen, gut, das ist nochmal sehr differenziert. Aber wir leben alle in einer Welt. So. Mhm. Und die muss eben für alle in irgendeiner Form funktionieren. Und deswegen müssen wir miteinander aushandeln, wie wir das gerne haben wollen.
Ja, ich glaube, die meisten Menschen finden das auch okay, solange sie nichts von ihrem Privileg abgeben müssen. Da muss man sich auch an die eigene Nase fassen. Also wenn ich sage, es gibt hier zu wenig Lebensraum, würde ich jemand Fremden irgendwie mein Arbeitszimmer abtreten und sagen, nee, habe ich eingesehen, die 15 Quadratmeter brauche ich nicht wirklich. Ja, da muss ich schon schlucken. Also müsste ich letztlich tun. Da bin ich meinen Prinzipien verpflichtet.
Mhm.
Freue mich aber auch, dass es noch niemand einfordert. Ne? Solange komme ich damit noch durch.
Komme ich zurecht. Aber,
ja. Ne? Also man ist damit okay und hat so das Gefühl, mitkämpfen zu können, solange man selber nicht so zahlt, dass es einem wehtut. Man zahlt ja gewisse Preise auch gerne.
Ja.
Das ist bei dir ja genauso wie
ja,
bei
wenn
mir.
Man sich, wenn man sich selbst entscheiden kann, die zu zahlen.
Genau, wenn es die eigene Freiheit ist, wenn es so eine Form von Asketismus ist, der auch irgendwie schick ist, dann ist es cool. Wenn man aber jetzt was machen müsste, was einem so wirklich wehtut, muss man mit dem eigenen Ressentiment auch mal kurz zu Gerichte gehen, glaube ich. Also würde mir schwerfallen.
Ich habe wirklich jedes Mal, wenn ich mich so mit Ländern wie Indien oder so beschäftige, ne? Dann denke ich immer so, oh, 50 Quadratmeter ist schon echt viel. Also das ist viel Lebensraum. Ja? Da wohnen ganze Familien drin.
Ja.
Und auch meine Oma, also sowas wie heißt dieses Bett, das man in den Schrank klappen kann? Das
Schrankbett? Sowas
ja, es hat also einen richtigen Namen.
Hat das einen Namen?
Ja, das hat einen Namen. Mist, den habe ich jetzt gerade nicht parat. Egal.
Ja.
Oh. Irgendwie sowas wie Murphy-Bett oder so. Aber
echt?
Das wäre Murphy's Law.
Mein Bruder hatte so eins
ja,
zu Hause.
Auf jeden Fall.
Unsere Kinderzimmer waren sehr klein.
Genau, aber deswegen gab es halt sowas. Deswegen gab es solche Erfindungen,
ja.
dass du Dinge, Tische hochklappen konntest, irgendwo reinklappen konntest.
Das heißt jetzt Minimalismus und ist cool.
Eben, und das heißt jetzt Tiny House und Minimalismus und ist cool. Und natürlich macht man das, weil man damit weniger Ressourcen verbraucht und nicht einen Altbau. Es gibt nichts Geileres als einen Altbau, aber jetzt mal energietechnisch und heiztechnisch gesprochen.
Ja.
Trotzdem fühle ich mich sehr wohl, wenn die Decken sehr hoch sind.
Ja, und dann dreht man schon das eine Rädchen ein bisschen runter und zieht halt zwei Schichten Textil an und fühlt sich ein bisschen besser. Aber letztlich ist das auch noch totales Privileg, was da atmet und es warm hat. Ne? Schon klar, also wenn es uns ans Leder geht, dann ist es schwierig mit den Idealen.
Aber auch das zum Beispiel hat nichts mit Generationen zu tun. Das hat einfach damit zu tun, dass wir bestimmte Errungenschaften auch aufgrund dessen, was unsere Eltern oder ne, was unsere Vorgenerationen an Wohlstand erarbeitet haben, dass man das eben hat, dass man Zugang dazu hat.
Ja, und die Haltung dazu, ne, dass man in bestimmten Punkten vielleicht leichter bereit ist, das auch gar nicht als Einschnitt zu erleben. Ich erzähle immer gerne die Geschichte, wie beim Boxclub das warme Wasser ausgefallen ist. Habe ich schon mal erzählt? Das war lustig. Da komme ich auch gut bei weg bei der Geschichte, deswegen erzähle ich die gerne. Ich bin halt einfach trotzdem duschen gegangen, habe dann aber festgestellt, die Jungs, die vom gleichen Problem betroffen waren, sind nach nebenan zu den Ruderanboxen gegangen. So. Und dann hat der Uli, der Trainer, mich nachher geholt und hat gesagt, Männer, hört euch das mal an. Und hat gesagt, Rita, was war denn? War doch kein warmes Wasser da. Was hast du denn da gemacht? Und ich so, war kalt geduscht. Genau, so geht das nämlich. Und ich dachte so, hä? Ich hab's überhaupt nicht verstanden. Was hätte ich denn anders machen sollen? Dann dusche ich halt kalt, weil ungeduscht zu gehen keine Option war. Ich habe das aber gar nicht als so schrecklich empfunden. So, wenn ich aber jetzt denke, oh nein, es brennt mir die Kopfhaut weg, wenn kaltes Wasser drauf trifft, dann werde ich natürlich das Gefühl haben, okay, dann suche ich Abwege. Habe ich aber gar nicht gemacht, weil es mir nicht wehgetan hat. Also das meine ich, ne, dass man an manchen Stellen eben auch die Einschränkungen als größer erlebt als an anderen. Und das ist ja jedem auch gern zugestanden. Aber das jetzt an Generationen festzumachen und zu sagen, die Generation hat den Krieg erlebt und die können total unterschiedlich. Die einen sind in die Völlerei gegangen und haben in den 60ern wirklich Bauchschwarte gefressen und sind fett geworden.
Ja.
Und die anderen hatten gelernt, mit wenig zu leben, sind ihr Leben lang Asketen geblieben. Die einen haben wahnsinnige Gewalterfahrungen gemacht, das ihren Kindern 1:1 weitergegeben. Mhm. Die anderen haben daraus gefolgert, sowas sowas darf nie wieder sein und haben unter Aufwand extremster Mühen nichts davon weitergegeben oder zumindest nicht direkt weitergegeben. Es hängt an so vielen Faktoren, dass es mir schwerfällt, dazu sagen, das liegt an der Generation. Aber ja, dass es ein Erklärungsfaktor für manches ist, sicher, aber nicht für das, wofür es aus dem Schrank geholt wird andauernd.
Genau, das glaube ich nämlich auch. Also ich glaube schon, es gibt einen Unterschied, wie junge Menschen mit Welt umgehen und wie alte Menschen mit Welt umgehen, einfach aufgrund der Tatsache, dass Erfahrung was mit uns macht, dass Fitness was mit uns macht, dass Ausdauer was mit uns macht, dass sowas wie das Erleben von, okay, wenn ich das jetzt nochmal mache, ich bin jetzt dreimal auf die Fresse geflogen, vielleicht nicht ein viertes Mal. Also irgendwie vorausschauender zu handeln irgendwann, nicht mehr einfach so impulsgesteuert durch die Gegend zu rennen. Das glaube ich, das macht alles was. Aber es ist ja nicht so, dass es uns deswegen trennen würde. Und das, da folge ich der Argumentation nicht mehr. Das ist nichts, was uns trennt, sondern wo man einfach sagen kann, dann guckt man sich halt so einen jungen Menschen an und sagt, mach du mal.
Ja,
wenn es gut läuft, fällst du genauso oft auf die Fresse wie ich.
Ja.
Und vielleicht treffen wir uns an der gleichen Stelle wieder in einem ähnlichen Alter.
Ja, ich glaube, der Punkt bei diesem Oma-Gate war ja die mitgehörte Schuldzuweisung, die nicht stimmte wegen der Vorgeschichte, aber da haben wir ja schon drüber gesprochen. Aber dann zu postulieren, eine ganze Generation wird eine andere, ältere ganze Generation anklagen. Ach, ja, süß. Also wie gesagt, erstens hat die jüngere Generation das immer mit der Älteren gemacht. Bäh, 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 bäh. So in dem Stil. Und die Ältere hat immer gesagt, aber. Ne?
So, was wir alles für euch getan haben.
So weit, so normal. Und es stimmt ja auch einfach nicht.
Nein.
Und das wissen auch alle Beteiligten. Dass alle, ja, ich weiß nicht, ob es alle wissen, aber ich habe letztens so eine Karikatur gesehen und die hat mich echt zum Nachdenken gebracht. Weil früher gab es noch so ein Konstrukt von des Kaisers neue Kleider und der Junge, gerade das junge Kind, das noch Unbeleckte, ist die Figur, die sagen darf, der hat ja gar nichts an. In der Karikatur hatten aber alle nichts an und wussten das. Wer sagt denn jetzt was? Niemand. Weil alle wissen, es ist nur ein Scheinspiel. Niemand wird mehr das irgendwie als komisch erleben. Und damit meine ich jetzt nicht FKK oder Sauna, sondern also da ist es auch so, dass man es da irgendwie nicht als komisch erlebt, weil es alle machen. Aber diese Figur der Kritik, die aus jungen Reihen kommt, weil sie was sieht, was die anderen gelernt haben zu übersehen, die knickt ein, wenn das irgendwie okay ist, nicht mehr anständig zu sein, politisch zum Beispiel. Wenn das okay ist, vorzugeben, man hätte prunkvolle Gewänder an, während man eigentlich nichts anhat.
Naja, und ehrlich gesagt, jetzt habe ich den Faden verloren.
Kurzer Schnitt?
Nee, deswegen nicht. Aber ich glaube nicht, dass es zwingend an der jungen Generation hängt. Also das Ding ist halt zu sagen, sie hat ja einen Punkt. Also sie hatte ja de facto einen Punkt, das aber auf ein persönliches, und das passiert ja, viele beziehen das auf ein persönliches Versagen. So, und die sagen dann zum Beispiel, ich habe mich aber die ganze Zeit engagiert, mich könnt ihr nicht meinen.
Ja,
aber dann ist doch alles gut.
Ja.
Also, wenn man dich
Warum dann bäh, bäh, bäh machen?
Richtig, und das verstehe ich nicht. Und ansonsten kann man sagen, ja, die Welt ist in einem schlechten Zustand.
Ja.
Das muss jemand verursacht haben.
Ja.
So. Warum ist das passiert? Und da kann man doch hingucken, ohne sich persönlich angegriffen zu fühlen. Und da kann man auch zur Einsicht gelangen, und das will mir auch nicht in den Kopf, da kann man zur Einsicht gelangen, ja, wir sind sehr lange, auch wenn wir geglaubt haben, wir haben irgendwie unseren Müll brav getrennt und den die gelbe Tonne und den grünen Punkt beachtet, das war nicht genug. Und wir haben uns auch nicht drum gekümmert, was danach damit passiert, nämlich zum Beispiel, dass unser Plastik in dritte Weltländer verklappt wird und da irgendwie dann doch wieder verbrannt wird oder im Wasser landet.
Haben wir ja auch nicht besser gewusst. Kommt dann häufig, stimmt auch.
Richtig,
wir haben natürlich auch nicht weiter recherchiert, es wäre aber auch ein Riesenaufwand gewesen.
Absolut.
Das ist alles sehr diffizil.
Es geht gar nicht darum zu sagen, das kann man nicht begründen. Natürlich kann man das begründen, aber man kann ja trotzdem sagen, es hat Gründe, aber de facto.
Ja, genau.
Sind wir gerade an einem Punkt, an dem wir etwas verändern müssen?
Ja.
So. Und de facto haben wir das in der Vergangenheit nicht ernst genommen. Wir haben nicht vorausschauend genug gedacht mit dem, was wir an Fortschritt geplant haben. Es ist schön, dass wir jetzt Wohlstand haben. Wir haben den teuer erkauft. Wir haben den auf Kosten anderer Menschen erworben. Ich finde, das sind alles Dinge, da kann man auch ohne Scham sagen, ja, Das stimmt.
Ja, genau.
Das ist einfach so.
Zumal man ja auf der sicheren Seite ist und sagen darf, ich bin da in gewisser Weise schuldlos schuldig geworden oder zumindest völlig unbewusst schuldig geworden. Ich hatte keinen Zugang zu diesen Informationen oder was auch immer. Also man könnte sich ja…
Ja, das Argument ist uns ja so ein bisschen geraubt.
Ja, darf man aber ja immer noch machen, wenn man das so erlebt hat. Mhm. Man könnte sich, das wäre ja noch eine goldene Brücke, über die man gehen kann. Man kann sich von dieser Schuld gewissermaßen freisprechen. Ich hätte das anders wissen können, ja, aber es war halt schwierig, das rauszufinden und ich habe mein Bestes gegeben. Egal, das meinte ich mit der Kraft des Verzeihens nach Hannah Arendt. Mhm. Man kann ja mit verzeihendem Blick auf die Vergangenheit gucken und nicht vergessen oder so oder nicht kleinreden, sondern sagen, die einzige Möglichkeit ist, mir das selbst zu verzeihen, uns das zu verzeihen. Es ist passiert, es hat auch keinen Sinn, uns daran unendlich abzuarbeiten. Wir müssen uns auf etwas Neues hin entwerfen. Und das, was, das ist eine Weise, Vergangenheit zu ändern, die eigentlich nicht zu ändern ist. So, und die einzige Möglichkeit, Zukunft zu sichern, die immer unsicher ist, ist ja, sich was zu versprechen. Mhm. Also gesellschaftlich auch ein Versprechen zu leisten und zu sagen, wir entwerfen uns jetzt, wie du gesagt hast, auf ein Ziel. Wir ringen darum, was das sein soll, aber wir versprechen uns und anderen Nationen, dass wir versuchen, möglichst viel so zu sichern, dass die nächsten Generationen, da sind wir wieder, gut leben können. Und dann ist diese Schuldfrage auch zunächst mal suspendiert. Die ist nicht egal, aber die ist für dieses Zukunftsversprechen jetzt erstmal nicht so wichtig. Mhm. Und das ist so schade, sich darauf zu kaprizieren, statt jetzt mal den Neuentwurf zu versuchen.
Ja, und das Ding ist natürlich, man kann ja auch sagen, wir haben den falschen Menschen, Firmen, was auch immer vertraut
ja.
oder Verantwortung übergeben.
Ja,
ne?
ja.
Also auch das.
Weil wir bequem waren, was auch immer. Ja.
Genau, aber das Ding ist, solange das nicht zugegeben wird, auch von Parteien und PolitikerInnen übrigens, ja, solange damit nicht transparent umgegangen wird, gibt es kein Vertrauen darin, dass es in Zukunft besser läuft.
Ja, ist
und ich
ein wichtiger
glaube,
Punkt.
Vertrauen
stimmt.
ist da nochmal so ein ganz wichtiger Punkt. Und auch da, es geht nicht um das Vertrauen, das ich in die eine oder andere Generation habe.
Das stimmt schon. Man kann ja auch besser verzeihen, würde ich behaupten, wenn es eine Klarheit über die Vergangenheit gibt. Wenn das alles noch so ungestalt und diffus ist und man nicht so richtig weiß, was da eigentlich gelaufen ist, dann fällt das Menschen schwer zu sagen. Und das lassen wir jetzt hinter uns. Das ist immer viel leichter, wenn das geklärt ist, wenn das offen zutage liegt, dann kann ich sagen, okay, scheiße gelaufen, ganz schlimm, aber ich kann das hinter mir lassen. Und das geht halt nicht, solange immer noch behauptet wird, es sei alles gar kein Problem gewesen, zum Beispiel. Ich selber aber weiß, es war ein Riesenproblem. Wieso fällt mir das Verzeihen einfach schwer?
Genau.
Da muss ich dem anderen ja noch mitverzeihen, dass er diese Schuld gar nicht anerkennt. Und das ist einfach das schwierigere Verzeihen als das andere. Und ja, vielleicht muss man aber an den Punkt kommen, denn ich halte das für höchst unwahrscheinlich, dass es zu dieser Anerkenntnis kommen wird.
Ja, das was soll man da sagen?
Ich halte das einfach für fast unmöglich, weil das vielleicht leider in unserer Demokratie bedeutet, dass dann Ämter und Privilegien aufgegeben werden. Eigentlich nicht leider, sondern konsequent, ne? Und das wollen Menschen nicht.
Nee, dann da geht es halt um Macht.
Ja, genau.
So.
Das heißt, jetzt zu sagen, okay, ich bin seit 20 Jahren im Amt und 15 Jahre davon habe ich nur Scheiße gebaut und wollte es nicht genau wissen, dann muss ich meinen Hut nehmen. Und wer macht das denn?
Ja, genau. Aber das ist, also so Konsequenzen ziehen, aber ich glaube, ohne das, also ohne diesen Mut und kommen wir nicht weiter und ohne diesen Mut gibt es kein Vertrauen, dass es sich in Zukunft verändert. Und ich glaube, dass dieser Vertrauensverlust auch ein Grund ist, warum Menschen so krass streiten und so sehr an der Vergangenheit hängen, weil sie in die Zukunft kein Vertrauen haben.
Ja, ja.
Und auch nicht darin, dass sich da etwas verbessert, auch wenn man persönlich Privilegien abgibt. Also es ist super, wenn ich so eine Klimaanlage habe und den ganzen Gestank aus der Luft filtern kann und in meinem Auto saubere Luft atme, während ich nach draußen wieder was rauspuste, was für alle anderen das Atmen schwer macht. Das ist nicht sinnvoll.
Ja, ja.
Das nur mal so zu sagen, es ist nicht sinnvoll.
Ja, aber wenn wir jetzt, da müssten wir neu überlegen, ne? Wenn wir sagen, es ist äußerst unwahrscheinlich, dass das passieren wird, dass da Vertrauen hergestellt wird, das uns erlauben würde, vertrauensvoll in die Zukunft zu blicken, glaubst du dann, es gibt irgendeine Form, sich in Zukunft zu entwerfen, ohne dieses Vertrauen?
Das ist die Krux, finde ich. Also wir haben das Vertrauen in die junge Generation Und das ist aber auch mies.
Delegiert.
Ja, das ist aber auch mies, weil wir der jetzt die Verantwortung aufdrücken, weil wir sagen, naja, die Alten haben es von die Wand gefahren, jetzt macht ihr mal. Mhm. Dann guckt mal, wie ihr klarkommt, in die können wir noch vertrauen, weil die haben noch nicht viel falsch gemacht. So. Mhm. Die hatten nämlich noch gar nicht so viel Gelegenheit, den Karren vor die Wand zu fahren.
Ja, ja.
Und das, finde ich, ist aber eine Verantwortung, die wir da gerne hinschieben und da gerne sehen und uns auch gerne sozusagen von, wir lassen uns auch ein bisschen gerne von denen triezen. So.
Ja, klar.
Weißt du, es ist manchmal auch bequem zu sagen, ja, stimmt, wir haben es kaputt gemacht. Ihr seid noch jung, ihr macht das alles besser. Ja, ja. Das finde ich halt auch, das finde ich so eine Verpisser-Mentalität. Entschuldigung, ich habe das jetzt gesagt, ne? Ich meine mich auch mit.
Ja, aber gut, ja. Wenn du das so einschätzt, darfst du das ja sagen, nicht wahr? Für mich ist wirklich die spannende Frage, ob es diese Figur des Verzeihens angesichts von diffuser Vergangenheit und da ist keine Schuld zugegeben geben kann. Und naja, da kann man viel von Hannah Arendt lernen, weil das mindestens genauso existenziell, naja, auf andere Weise noch viel existenzieller war, was da zu verzeihen war. Die Shoah ist an sich nicht zu verzeihen, unverzeihlich. Ja, da ist auch eine Welt kaputt gemacht worden. So. Und ohne Aufklärung in den Prozessen zu einem Verzeihen zu kommen, ist sicher viel schwieriger, als wenigstens ein paar dieser Prozesse zu haben, im Wissen darum, dass wahnsinnig viele wieder in die Ämter gekommen sind und so.
Ja.
Und man ja wusste, ganz vieles bleibt eben auch unaufgeklärt. Und dann zu verzeihen und sich neu zu entwerfen, das braucht große Kraft, aber ich glaube, dass man an so einen Punkt wieder kommen muss, dass man Vergangenheit in diesem Sinne ruhen lässt und sich auf Zukunft hin entwirft, selbst wenn man kein Vertrauen in diese Personen hat. Da muss man irgendwie hoffen, dass neue Personen kommen werden, dass da Erneuerung stattfinden wird, vielleicht, wie dann so berühmt gesagt wird, von innen, ideell vielleicht, und die Personen folgen, weil das werden wir nicht erleben, dass da Schuld übernommen wird, kollektiv von vielen.
Nee, das ist die Kraftanstrengung einer gemeinsamen Hoffnung.
Ja.
Also im Prinzip vertrauen wir in unsere Hoffnung einer besseren Zukunft. Wir können es nicht, wir haben nicht das Vertrauen in die Akteure, aber trotz allem sehen wir vielleicht, dass sich etwas verändert, dass wir Dinge bewegen und dann bleibt ja da die Hoffnung, bis es irgendwas uns das Gegenteil beweist, dass diese Hoffnung nicht gerechtfertigt war. Aber in aller Regel trägt uns diese Hoffnung ja sehr weit.
Ja,
also
genau. Und das verändert,
bis hierhin zum Beispiel. Ne?
Das verändert zum Beispiel auch was da, wo das reine Konsumverhalten noch viel zu wenig verändert. Das ist ja auch immer so ein Punkt, dass man sagt, oh, und jetzt wird es aufs Individuum gespiegelt und wir können das gar nicht leisten. Das stimmt, können wir nicht. Trotzdem hat es ja keinen Sinn, darauf zu verzichten, nur weil man weiß, dass es zu wenig bringt.
Ja.
Und ich glaube, dass Sprechweisen und Denkweisen und Diskurse sehr viel verändern. Vielleicht mehr als, ob ich die Packung Chips nehme oder die, das weiß ich nicht, das kann ich nicht gegenrechnen. Alle diese kleinen Beiträge verändern etwas, gerade da, wo sie in Öffentlichkeit dringen. Und wenn wir sagen, ein Teil des Problems ist Sprache, ist nicht Aufklärung oder Gegenaufklärung in einem bestimmten Sinne, dann hat es eben Sinn, daran zu arbeiten und es erstmal anders zu machen. Einen Vorschlag zu machen, wie es anders gehen könnte. Und ja, mehr geht dann vielleicht nicht, aber immerhin.
Genau, aber das finde ich, das tun wir bereits.
Hm.
Und dem folgen ja auch immer mehr Menschen. Also es gibt ja immer mehr Menschen, die ein Bewusstsein dafür entwickeln, wie es in Zukunft besser laufen könnte, die sich damit auseinandersetzen, in ganz verschiedenen Bereichen und in vielen kleinen Schritten. Aber dass die was bewirken, auch politisch, das erleben wir ja auch. So. Und das geht, glaube ich, das geht durch die Bank. Also das fängt
das
bei einem bestimmten
schon.
Teil der Gesellschaft an, aber ich glaube, das geht durch die Bank und das ist eigentlich ein Grund, da hoffnungsvoll auch hinzugucken und zu wissen, ohne einander geht es nicht.
Mhm.
Das ist, glaube ich, das überhaupt der Grundsatz des Ganzen, ohne einander geht es nicht. Und mir ist total egal, welche Generation sich da angesprochen fühlt oder nicht.
Klar.
Ich kann mit einer Generationenspaltung nichts anfangen, weil wir alle brauchen.
Ja.
So,
genau.
Deswegen finde ich es auch so nicht besonders klug.
Dumm.
Ich wollte es netter ausdrücken. Da wirklich ständig auf diesem Generationenkonflikt oder auf dieser Spaltung der Gesellschaft, egal wo, rumzureiten. Bestimmten Themen erlebe ich sie nicht und in bestimmten Themen erlebe ich mittlerweile eine, wie auch immer geartete, ein aufeinander zukommen. Mhm. Und ich möchte da eigentlich viel mehr den Fokus drauf legen, weil ich glaube, dass es Beispiel gibt. Mhm. So. Und das heißt nicht, dass es nicht auch Streit gibt. Das heißt auch nicht, dass es nicht irgendwelche Diskrepanzen gibt.
Ja, klar. Ja,
von mir aus, die sind ja alle da, aber die können wir doch nur überwinden, wenn es auch Handreichungen gibt. Die können wir doch nicht überwinden, wenn wir die ganze Zeit sagen, da ist aber ein Loch, ja, ein dunkles, schwarzes Loch.
Und wir können sie ja auch immer nur momenthaft überwinden und das wissen wir. Und wenn wir das nicht täten, wäre das wieder Totalitarismus. Wir wollen das ja nur momenthaft überwinden. Ja. Wir dürfen ja um Gottes Willen ideologiekritisch sein. Das wird ja jetzt nicht eine neue Ideologie, dieser Entwurf hin auf etwas, sondern der bleibt ideologiekritisch und machtkritisch, ist aber eine Bewegung, würde ich sagen.
Ja, die Bewegungen sind Prozesse.
Genau, und deswegen muss man da eigentlich gar nicht unruhig werden, weil Geschichte ist Bewegung und wenn wir sie kritisch betreiben, kann das so schlecht eigentlich nicht sein, zumal wenn wir viele sind, dann werden wahrscheinlich auch wieder Stimmen dabei sein, die Gegenreden halten, die uns aufmerksam machen, solange wir halt diesen Spalt und diese Diskrepanzerfahrung nicht total zuschütten, und das finde ich halt traurig, wenn das passiert. Da kommt dann wieder häufig die Klage über die jüngere Generation, ne? Die erleben das gar nicht erst, weil sie immer nur aufs Smartphone starren. Erlebe ich nicht so. Gibt es auch, gibt es aber nicht nur. Und in den Minuten, wo sie das nicht tun, weiß ich auch nicht, was in deren Köpfchen vorgeht. Und auch nicht in den Minuten, wo sie das tun. Also diese einfachen Erklärungen, die sind einfach häufig nur instrumentalisierte politischer Wille, würde ich sagen.
Das ist der Punkt für Ritas Literaturliste.
Oh, okay. Oha, okay.
Ich kann dir nicht mehr widersprechen, was soll ich dir dazu noch sagen?
Ich dir ja auch nicht, schon lange nicht mehr, das merkt man seit einer halben Stunde. So. Außerdem hattest du die wichtigen Ideen und müsstest Literatur leisten. Aber ich habe auch einiges gemacht. Es gibt eine schöne Einführung von Jutta Ikarius von 2008, die heißt Generation, Erziehung und Bildung. Da kann man einiges finden. Und von meiner lieben Chefin Ursula Frost auch von 2008, das Kapitel 1, Erziehung als Generationenverhältnis, nicht im, sondern als Generationenverhältnis, also über diese große Selbstverständlichkeit im Handbuch der Erziehungswissenschaften. Dann, das fand ich sehr interessant, Benno Hafnäger, Anerkennung, Respekt und Achtung, Dimensionen in den pädagogischen Generationenbeziehungen. Mhm. Wir sprachen drüber. Mhm. Und Eckhard Liebau, das Generationenverhältnis über das Zusammenleben in Familie und Gesellschaft. Dann habe ich noch einiges mehr zitiert, nämlich die Doku des Hessischen Rundfunks, die man bei YouTube findet, von Bourdieu, die feinen Unterschiede. Die These der Universalsprache und wie das alles in eins gemengt wird, ist von Peter Furt, Phänomenologie der Enttäuschungen.
Ja, das klingt fast wie ein lauen Winterabend.
Nee, das ist ein harter Text. Und der Peter Furt ist auch, also da darf man mal Suchmaschinen befragen, ganz ambivalente Figur, aber ja, wichtiges Kapitel trotzdem oder gerade deswegen, weiß ich nicht genau, Phänomenologie der Enttäuschung. Beate Kreis und Gunther Gebauer haben zu Habitus gearbeitet, das ist nämlich, glaube ich, eine der Grenzen, anhand derer einiges verläuft und nicht Generation. Ja, und ansonsten, nee, ich glaube, das war's. Hannah Arendt haben wir ja quasi immer dabei.
Ja, ohne Hannah Arendt kommt man auch nicht gut durchs Leben, finde ich.
Heute mal ohne Nietzsche, gut, ne?
Haben wir gut Rita, gemacht. Aber du könntest doch auch Nietzsche anbringen.
Ja, hätte ich gekonnt, mache ich aber jetzt nicht. Er ist ja zum Glück früh gestorben und war nie ältere Generation.
Hatte wahrscheinlich mit ihr zu tun. Ja. So, wenn ihr noch Anmerkungen habt zu dieser Generationenfolge oder uns noch was mitteilen möchtet, dann könnt ihr das natürlich gerne tun. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an rita@wasdenkstdudenn.de oder nora@wasdenkstdudenn.de. Wir haben einen Twitter-Account @wdd_podcast. Da könnt ihr übrigens, falls ihr da noch Interesse habt, nachlesen, was Menschen uns für Lieder vorgeschlagen haben zur Intellektualitätsfolge. Über Annabelle von Reinhard May, über die Ärzte, Du willst mich küssen, aber das geht mir zu schnell.
Ja.
Ja, da gab es tolle Anmerkungen und ich habe mich ein bisschen geärgert, dass wir das verpasst haben. Also auf jeden Fall, unser Twitter-Account ist aktiv, da findet ihr uns. Wir haben eine Facebook-Seite und eine Website, wasdenkstdudenn.de, da dürft ihr kommentieren. Und wenn ihr noch ganz große Lust habt nach dieser Folge, dann dürft ihr uns auch eine Bewertung für diese Podcast-Folgen dalassen auf Apple Podcasts oder wo ihr sonst diesen schönen Podcast hört. Einfach damit andere Leute das finden können und wissen, ob es sich lohnt, bei uns reinzuhören. Und ansonsten sage ich, seid nett zueinander und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.